Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu und bei mir die wunderbare Lisa. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guck, jetzt habe ich auch guten Morgen gesagt, anstatt Moin.
Das müssen wir aber nochmal, da müssen wir dran üben, ne?
Moin.
Das Moin muss sich durchsetzen. Aber nur eins, weil der Norddeutsche hat keine Zeit für zwei Moins.
Nee, das ist ja übertrieben, oder? Also ja, ich meine, so viel Euphorie am Morgen, Moin, Moin, das ist ja völlig absurd.
Das ist völlig verrückt.
Du bist die Lisa von eGames, du bist oft hier zu Gast, zum Glück. Und spielst gerne Spiele.
Ja, ich komme auch immer gerne wieder. Und ich glaube, das Geheimnis bei euch, öfters zu Gast zu sein, ist es einfach, Episodenspiele zu spielen.
Ja, das hast du geschickt eingefädelt. Wir reden heute wieder über Life is Strange, weil die vierte Episode haben wir jetzt beide gespielt. Und natürlich auch wieder der obligatorische Hinweis, das ist die vierte Episode von einem Episodenspiel, bei dem es fünf Episoden gibt. Das heißt, es wird schon ziemlich zur Sache gehen heute, was Spoiler angeht, was die Gesamtstory angeht. Wir haben sehr ausführlich über die ersten drei Episoden auch gesprochen. Die erste Episode, da sollte man vielleicht anfangen. Aber ansonsten seid eingeladen, mit uns diese Episode zu spoilern. So. Life is Strange. So langsam nimmt's ordentlich Fahrt auf, gell? Also es sind ja nur noch, ist ja nur noch eine Episode jetzt. Mhm. Und wenn wir uns mal kurz zurückerinnern, die Episode 3 hat ja mit einem Wahnsinns-Cliffhanger aufgehört.
Genau, da war man hat nämlich als Max eine Möglichkeit gefunden, die Vergangenheit zu verändern, und zwar nachhaltiger, als man es in den anderen Episoden gemacht hat, weil man wirklich weit zurückreisen konnte. Vorher konnte man irgendwie ein paar Minuten zurückreisen und jetzt ist man quasi Jahre zurückgesprungen und hat dafür gesorgt, dass der Vater von Chloe nicht stirbt. Und das hat dafür gesorgt, dass sich quasi so Butterfly-Effekt-mäßig die komplette Vergangenheit und Gegenwart geändert hat und Chloe im Rollstuhl sitzt.
Genau, so dieses typische Prinzip, was man auch aus so Filmen und so kennt. Der Vater hatte ja einen Autounfall. Mhm. Und dadurch, dass sie oder wir als Max den Schlüssel versteckt haben fürs Auto, hat er diesen Unfall nicht gehabt. Aber irgendwie scheint das Auto doomed zu sein. Und er hat dann quasi Chloe irgendwann den Autoschlüssel gegeben und sie hatte dann diesen Autounfall in dieser Parallelwelt. Und dadurch wurde sie querschnittsgelähmt. Da fängt die Episode jetzt auch an, dass wir quasi mit Chloe, die dann nicht mehr diese krasse Punk-Attitüde hat, sondern in dieser Happy Family mit William und, wie heißt die nochmal, die Mutter?
William und...
Ja, mit der Mutter. Also die sind auf jeden Fall noch zusammen und...
Joyce,
genau. Und der David ist nur ein Busfahrer in dieser Parallelwelt. Den sieht man mal genau, so kurz vorbeifahren, genau. Und Chloe ist aber auch nicht so richtig glücklich in dieser Welt, gell? Wir hatten ja letztes Mal noch so philosophiert darüber am Ende, ob das nicht vielleicht sogar die bessere Alternative für Chloe ist. Weil wir ja gesagt haben, sie ist ja trotzdem dann in einer liebenden Familie. Und das kommt schon auch sehr rüber. Also die Eltern sind schon wahnsinnig supportive, wie man da so schön sagt. Die Familie ist wirklich glücklich so insgesamt. Sie waren auch in Paris. Weißt du, auch so durch solche Sachen wird es irgendwie angedeutet, dass es eigentlich eine glückliche Familie ist. Aber Chloe ist einfach extrem schwer krank. Also man findet dann auch Briefe vom Arzt und so weiter, dass ihr Beatmungssystem, also ihre Lungenfunktionalität sehr eingeschränkt ist. Gell? Sie kann auch nur überleben, weil sie an so einer Beatmungsmaschine hängt.
Genau, sie ist ja quasi vom Hals abwärts komplett gelähmt, kann nur noch ihren Kopf bewegen und es ist halt auch so, dass die Eltern unterstützen sie, wo sie können, aber sie kommen halt langsam auch an ihre Grenzen, vor allem was finanzielle Sachen angeht, ja, weil einfach
ein Versicherung... Ein Hoch auf das deutsche Gesundheitssystem.
Aber hallo, das lobe ich mir auch so oft und so immer wieder und... ja, also man merkt halt, dass es die Familie zwar glücklich ist, zusammen zu sein, also es ist eine sehr harmonische Familie, sie lieben sich wirklich abgöttisch, aber trotzdem natürlich ist es eine super belastende Situation, weil sie sich darauf einstellen müssen, dass Chloe nicht mehr lange zu leben hat, weil ihr komplettes System, also Beatmungssystem langsam aufgibt, dass sie finanziell wirklich am Ruin stehen. Hm. Ich glaube, Chloe hat so salopp nebenbei erwähnt, dass sie ihre Eltern ungefähr 1 Million pro Jahr für sie zahlen.
Ja. Und die Krankenkasse nicht alles übernimmt. Und genau. William deutet auch an, der sitzt quasi bis zum Hals in Rechnungen, bildlich auch in dem Spiel, und hat aber trotzdem noch eine gute Laune. Aber er erwähnt auch, dass das Haus wahnsinnige Schulden aufnehmen mussten. Also, wie heißt es?
Die mussten eine Mortgage, Hypothek aufnehmen.
Hypothek, danke. Hypothek auf dem Haus und so weiter. Also es ist schon wirklich sehr extrem belastend.
Ja, und Chloe hat halt auch massive Schmerzen. Das kommt auch noch hinzu. Also sie meint, sie kriegt so ihre regelmäßigen Kopfschmerzen zwischendurch. Und die sind so stark, dass sie Morphin nehmen muss.
Genau. Es gibt dann noch eine kurze Sequenz, in der man mit Chloe am Strand bei diesen Walen spazieren geht. Also sie im Rollstuhl. Bevor man dann wieder zurück in dem Haus ist. Da passiert eigentlich nicht viel, man redet einfach nur mit Chloe. Es geht halt so ein bisschen darum, dass Max sich Vorwürfe macht, dass sie nie da gewesen ist oder sie so lange allein gelassen hat. Mhm. Was in der Parallelwelt jetzt natürlich genauso war, dass sie einfach von weggegangen ist und dann jetzt wieder zurückgekommen ist. Also das hat sich nicht geändert, wenn ich das richtig gesehen habe. Gell?
Genau, aber ein Unterschied ist auf jeden Fall, dass sie jetzt halt Teil dieses Vortex-Club ist. Also sie ist halt, wenn man sich die SMS mal so ein bisschen durchliest, sie hat halt, sie ist scheinbar gut befreundet mit Nathan, der vorher irgendwie ihr Erzfeind ist. Sie ist sehr gut befreundet mit Victoria, also die schreiben sich so, wenn du reden willst, komm zu mir, hab dich lieb und sowas, ganz halt hin und her. Ja. Und halt alle Leute, mit denen sie sich vorher, also in der wirklichen Realität sehr gut verstanden hat, die sind halt super enttäuscht von ihr, weil sie halt so ein Vortex-Girl geworden ist. Was? Trägt auch irgendwie eine weiße Hose und alles, also alles, was so gar nicht zu ihr passt eigentlich.
Das war aber, ich habe so das Gefühl gehabt, das war eigentlich nur so für diesen Cliffhanger, um so klar zu machen, das ist was komplett anderes. Ja. Weil sie selber, also sie denkt noch wie die Max, die wir halt bis jetzt auch kennengelernt haben. Also sie ist ja die gleiche, die quasi in diese Parallelwelt gesprungen ist, aber ihre Vergangenheit ist eigentlich eine andere, weißt du, wie ich meine? Also da bricht es irgendwie so ein bisschen, weil sie ja trotzdem noch immer Chloes beste Freundin sein will und ihr auch ein paar Mal bestätigt, so, sie wird sie nicht mehr verlassen. Also sie ist nicht die Vortex-Max sozusagen, sondern sie ist trotzdem noch die alte Max.
Ja, sie hat halt das Bewusstsein aus der anderen Realität, aber ihre Vergangenheit ist halt komplett anders gelaufen. Obwohl ich das sehr schade fand, dass man nicht mit Victoria und Nathan so interagieren kann. Ich hätte halt mal gern die Leute so quasi nochmal wahrgenommen, wie die sind, wenn sie nicht im Bitch-Mode sind, ich mal, sondern dir positiv gegenüber eingestellt sind. Also das fand ich ein bisschen schade. Da hätte ich gerne nochmal, ich wäre gerne nochmal ein bisschen über den Campus gestromert, aber naja.
Genau, aber dann ist die Sequenz eigentlich auch schon vorbei, weil dann kommt gleich schon so die knallharte Entscheidung, dass Chloe paar Mal betont, wie toll dieser Tag war und wie sehr sie sich wieder wie Kinder fühlen, und dann kommt auch das Fotoalbum raus und sie erinnern sich nochmal an früher, man kann im Garten rumlaufen, findet noch ein paar Sachen, man sieht auch die Unterschiede, dass William eben jetzt auch Zeit hatte, das Haus zu reparieren und solche Momente. Und dann kommt die knallharte Entscheidung, dass Chloe sagt, sie hat wieder so Schmerzen, man soll doch bitte das Morphium holen. Das holt man dann oben aus dem Badezimmer auch, und dann geht's ihr besser, und dann wird sie aber so sentimental. Und dann ist klar, okay, sie möchte eigentlich, also sie weiß auch Bescheid über ihren Gesundheitszustand. Sie hat auch mit dem Arzt und so gesprochen. Also sie weiß, dass sie sterben wird. Das ist unausweichlich ihrer Meinung nach. Und sie möchte eben dann den Freitod wählen und sagt, sie kann es aber selber nicht machen und bittet Max, uns als Spielerin dazu, dann doch ihr zu helfen und quasi dieses Morphium auf Stufe 11 zu stellen, damit sie endgültig einschläft.
Und hast du es gemacht?
Ja, natürlich. Also ich habe mir auch angeschaut, was sie sagt, einfach weil man ja zurückspulen kann. Aber ich bin überzeugt davon, dass man das selber wählen sollte, wenn man das möchte. Deswegen fand ich das auch unterstützenswert, ihr dabei den Weg zu begleiten. Ich habe nur gezögert, weil ich dachte, ja, aber ich kann das doch nicht machen, ohne dass die Eltern sich verabschieden können von ihr. Aber sie betont dann auch nochmal, dass sie sich von ihren Eltern schon quasi verabschiedet hat, weil sie gesagt hat, es dauert nicht mehr lange und sie möchte schon mal Abschied nehmen. So eine Stelle gibt's auch, dass sie das betont. Und dann war das irgendwie, fand ich okay. Aber es war auch ersichtlich, dass es danach nicht groß weitergeht. Also ich dachte so, okay, wenn ich ihr jetzt dabei helfe und dann kommen die Eltern rein und dann werde ich beschuldigt oder sowas, Aber ich habe mir dann beide Varianten angeschaut und mich dann doch für die Variante entschieden, ihr dabei zu helfen und sie einschlafen zu lassen.
Ja, da haben wir uns dann gleich entschieden. Also ich habe mir noch nicht mal die anderen Alternativen angeguckt, weil das war für mich irgendwie so. Also meine Einstellung ist halt, dass wenn es halt keine Hoffnung gibt auf Rettung, dass man sich dann den Zeitpunkt auch selber wählen sollte. Genau. Klar gibt es immer einen Unterschied zwischen, wenn es ein Arzt machen würde oder wenn es jetzt jemand einfach die Morphindosis hochdrehen würde. Das ist natürlich im realen Leben dann immer sehr schwierig. Da muss man gucken, aber so dieses Generelle, dass der Mensch das Recht hat, so diesen Zeitpunkt selber zu wählen, wenn es nicht weitergeht, das ist auf jeden Fall meine Meinung und deswegen habe ich ihr da auch geholfen.
Aber so, wenn jetzt wieder vorgeworfen wird, wir hätten nicht unterschiedlich genug gespielt, ich habe mir beide Varianten angeschaut, es passiert danach nichts mehr, weil die Sequenz ist an der Stelle auch vorbei. Also was kratzt da so?
Entschuldigung, das war ich.
man hat keine Konsequenzen aus dieser Entscheidung, was ich ein bisschen schade finde, aber dann hätte sich das Spiel, glaube ich, auf diese Parallelwelt konzentrieren müssen. Mhm. Weil man springt danach quasi wieder zurück in die alte Realität. Diese Entscheidung, die du da triffst, hat keinerlei Auswirkung. Weil diese Storyline ist an der Stelle vorbei, was ich ein bisschen schade fand. Aber es hätte natürlich mehr Gebrauch dann hinten raus. So, man nimmt dann nämlich wieder das Fotoalbum und dann ist Chloe tot oder eben sauer auf dich, eins von beiden. Und dann konzentriert man sich nochmal auf dieses Foto, was wir in der Episode 4 gemacht haben, mit dem wir auch zurückgesprungen sind in diese Stelle in der Küche, bevor dieser Telefonanruf für William kommt.
Genau, da springt man ja dann zurück und diesmal versucht man halt nicht, William aufzuhalten, sondern lässt ihn quasi ziehen und in sein Schicksal laufen, sag ich mal. Mhm. Also es ist halt der Moment, wo William den tödlichen Autounfall hat und man lässt es halt geschehen. Wenn man weiß, dass, wenn man es nicht geschehen lässt, was es dann halt für Chloe bedeuten sollte.
Ja, und dann sind wir aber auch wieder also da gibt's dann keinen Butterfly-Effekt mehr. Sie steht dann heulend quasi da in dieser Küche und entschuldigt sich bei Chloe, die natürlich keine Ahnung hat für was und warum. Und und dann sieht man eben so eine Montage, so eine Filmmontage, wie diese Fotos, die wir damals, die Fotos, die wir in Episode 4 gesehen haben, wie sie neu entstehen, also dass eben nicht die Familie am Grab von William steht, sondern ein gemeinsames Hochzeitsfoto und so weiter, gemeinsame Geburtstagsfotos, diese Fotos verwandeln sich alle wieder zurück in die alte Realität, wo sie quasi auf dem Geburtstagskuchen Foto mit David streitet und so. Also man ist dann wieder zurück in der Episode 1 bis 4 Welt.
Genau, und man ist dann auch gleich wieder in Chloes Raum und
es geht sofort los wieder, ja.
Genau, man sammelt quasi Beweise, um rauszufinden, was jetzt mit Kate und mit dem verschwundenen Mädchen passiert ist. Ja.
Warst du happy jetzt mit dieser Rückblende? Ich fand es insgesamt dann doch ein bisschen kurz, was mit dieser Parallelwelt geschehen ist. Oder ich hätte jetzt zumindest vielleicht auch erwartet, dass sie beim Zurückspringen wieder irgendwas verändert hat oder sowas. Also, aber das haben sie ja gar nicht ausgeschöpft. Das war jetzt wirklich nur so,
ja, das
what if und fertig. So.
Ja, das fand ich halt, wie gesagt, auch schade. Also ich hätte mich ein bisschen länger gerne in dieser alternativen Realität umgetrieben. Einfach auch, um, wie ich vorhin schon meinte, um auch mit den anderen Personen zu interagieren. Also es war schon ein eindrucksvoller Moment, auch dass man dann die Entscheidung treffen musste, ob man Chloe den gehen lässt oder nicht. Aber also es war wirklich sehr kurz. Ich hätte auch gedacht, dass sie da länger bleiben oder das noch ein bisschen weiter aufgreifen. Ja,
oder dass man Rachel trifft oder irgendwie sowas, weißt du? Also dass irgendwie auch noch ein bisschen Charakterisierung bekommt.
Obwohl Rachel ja auch in dem Universum verschwunden ist.
Ja, genau. Nee, aber ich meinte ja, also das hätte ja zum Beispiel auch dazu beitragen können, Charakterisierung für Leute zu geben, damit man sie von der anderen Seite sieht oder so, wie du gerade gesagt hast, weil Joyce ist eigentlich die gleiche, sie ist nur ein bisschen glücklicher und William lernt man kennen und dann fällt's natürlich, der ist ja super sympathisch, der Typ, fast schon zu sympathisch im Vergleich zu David, das fällt natürlich dann schon extrem schwer, den wieder quasi in den Tod zu schicken, aber er spielt ja dann auch keine Rolle mehr, so gesehen, also von daher bin ich da ganz bei dir, man hätte da noch mehr rausholen können, um einen anderen Blick auf Leute zu kriegen, oder wenn wirklich Rachel in dem Universum nicht gefehlt hätte, das hätte mir auch gefallen, die mal kennenzulernen, weil dieser so ein Mysterium um diese Rachel ist und Chloe ja so von ihr schwärmt, deswegen wäre es toll gewesen, sie vielleicht auch mal zu sehen in dieser Parallelwelt.
Ja, und nicht nur Chloe, ich meine Nathan und der Drogendealer sind ja auch komplett hin und weg von ihr und deswegen, also ja, ich finde es ein bisschen verschenktes Potenzial, aber ich glaube, dass diese Mechanik, dass man mit Fotos noch weiter zurückreisen kann, nochmal genutzt wird. Also ich glaube nicht, dass das jetzt das einzige Mal ist, wo man halt diesen Effekt nutzt.
Gut, dann geht die Detektivarbeit los, was eigentlich ganz cool gemacht ist, finde ich. Also sie haben ja schon angefangen, irgendwie rauszufinden und Beweise zu sammeln. Und das ist auch so das zentrale Thema eigentlich in den nächsten Stunden dieses Spiels. Gell? Man verbringt eigentlich die ganze Zeit damit, irgendwie Detektiv zu spielen. Und man will den beiden eigentlich die ganze Episode zuschreien, geht doch endlich zur Polizei.
Ich verstehe auch nicht, warum sie es nicht machen, um ehrlich zu sein.
Ja, weil natürlich, weil Chloe ja davon fest überzeugt ist, dass die Polizei fest in den Händen von den von Nathans Familie ist, Prescotts.
Von den Prescotts. Ja,
dass die wirklich einfach alle bestochen sind und das ist schon einigermaßen okay, dieses Argument, aber dann geht halt zum Nachbardorf oder geht zum FBI oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht.
Oder ruft bei CSI New York an, keine Ahnung.
Ja, genau. Aber nein, sind natürlich Teenager-Mädel, die auf eigene Faust so einen Fall lösen und ist ja auch okay in einer Welt, in der wir uns spielerisch bewegen, passt es schon, aber ja, mir geht's auch so bei Serien und Filmen, dass ich immer denke, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, mal jemanden dazu zu holen.
So dieses Drei-Fragezeichen-Phänomen, dass die nie Handys haben, um jemanden anzurufen, wo man denkt, ja, dann ruft doch jetzt eben kurz jemand an und dann hat sich das Problem von selber gelöst. Ja, das stimmt schon.
Aber es macht trotzdem Spaß, diese Beweise zu sammeln. Es ist auch wirklich cool gemacht. So bis jetzt die Episode mit der meisten Adventure-Mechanik, würde ich fast schon sagen. So, gell?
Und auch am schönsten umgesetzt. Mhm. Also das ist halt gar kein Vergleich zu diesen blöden Flaschenschießen aus der Episode 2. Sondern es ist halt wirklich zwischendurch auch, also es sind jetzt keine ultraschweren Rätsel, aber zwischendurch sind sie schon ganz kniffelig. Also bei manchen Sachen habe ich auch ein bisschen länger gebraucht und habe auch man muss da ein bisschen mehr darüber nachdenken.
Ja, also es gibt drei Sachen, die man sammeln muss. Einerseits wollen wir das Handy von Nathan haben. Mhm. Den verdächtigen wir ja sowieso sehr stark. Also ich insbesondere, weil ich ihn ja auch beim Rektor angeprangert habe. Du glaube ich auch, gell? Ja.
Genau.
Das heißt, wir müssen versuchen, in die Dorms einzubrechen, um sein Handy zu klauen. Warum auch immer das Handy, aber weil da ja möglicherweise sehr viele Informationen drin sind. Und wir ihm ja auch nachweisen wollen, dass er Kate mit Drogen manipuliert hat und sie ja entführt oder wie immer auch immer, also unter Drogen gesetzt hat und dann irgendwas mit ihr gemacht hat, was auch immer. Wir versuchen da einzubrechen. Es war, glaube ich, nicht das Erste, gell? Was macht man zuerst? Erst versuchen wir noch die David, der Überwachungsnazi, da seine Unterlagen.
Wir durchsuchen erstmal das Haus von Chloe und versuchen neue Beweise, die David zusammengesucht hat.
Das war relativ easy. Ich habe zwar diesen Code nicht gefunden, aber ich habe trotzdem dieses Schloss einfach aufgebrochen.
Ja, das habe ich auch gemacht.
Ist auch egal. Was ich nicht verstanden habe, war dieses Vogelnest. Was das sollte? Sollte das irgendein Symbol für irgendwas sein, dass bei David da ein Vogelnest in der Garage steht, oder?
Ich habe gar kein Vogelnest gesehen, um ehrlich zu sein.
Da war so ein Brett und das konnte man zur Seite schieben und dann war ein Vogelnest. Und es ist doch so ein kleines Sammelachievement, man kann doch so das Wildlife fotografieren. Ich weiß nicht, ob du später diese Eule auch gefunden hast.
Ja, die habe ich gesehen, aber ich hatte auch wieder diesen blauen Vogel im Haus. Also
ja, den hab ich nämlich nicht gesehen, ja. Genau. Nee, ich habe nur das Vogelnest und dem sein Vogelnest war, glaube ich, in der Garage mit so Eiern.
Oh, oder ich habe den nach draußen geschickt, den Vogel. Jetzt habe ich quasi die Vögel damit getötet.
Ich habe nur das Fenster oben im Dach aufgemacht, aber da war kein Vogel. Das habe ich erst in den Credits gesehen, dass man da irgendwie einen blauen Vogel sehen konnte.
Ja, der ist bei mir dann so durch die Gegend geflogen und dann hat man den rausgeschickt. Ich glaube, man musste auch vorher den Vogel retten, damit das passiert.
Vielleicht. In der vorherigen Episode. Stimmt, das habe ich nicht gemacht. Ja, genau. Okay, wie auch immer, man findet dann diese Unterlagen. Diese Unterlagen sind im weitesten Sinne GPS-Koordinaten und Fotos von Autos und man findet ein Foto von sich selber, man findet diese Fotos, die er von Kate gemacht hat, wie er sie zur Rede stellt und man hat einfach so ein paar Sachen. Und man findet eben bei ihm Sachen, man findet dann beim Nathan, findet man Handy und ein paar Unterlagen. Und die dritten Beweise waren die Sachen, die wir vom Drogendealer haben, gell?
Genau, das quasi die Aufzeichnung von Frank über seine Drogendeals.
Genau. Und das ist dann wirklich schön gemacht. Ich springe jetzt mal ein bisschen vor. Dann hat man wie so ein Pinboard, wo dann alle diese Sachen kleben und aufgelistet sind und man muss sich dann einen Reim drauf machen. Und diese Mechanik ist wirklich schön. Also man schaut sich dann alles an. Man schaut sich zum Beispiel diese Koordinaten an, dann schaut man sich diese Fotos an und dann muss man versuchen, einen Zusammenhang zu erkennen zwischen den 2 bis 3 Beweisstücken, die irgendwie in Verbindung zueinander stehen. Und dann wählt man also 2 oder 3 Sachen aus. Da steht ja mal dran, wie viel Clues man quasi miteinander verbinden. Und wenn man die richtigen ausgewählt hat, also beispielsweise, da sind dann GPS-Koordinaten, die haben verschiedene Namen oben. Und dann hat man eben Nummernschilder, Fotos von Nummernschilder und muss dann die richtigen GPS-Koordinaten mit dem richtigen Foto von Nathans Auto von der Seite und mit seinem Nummernschild miteinander verbinden. Und dann bekommt man eben so quasi die nächste Stufe zum
genau, Rätsellösen. Dann legt sie die quasi nochmal separat zur Seite und dann muss man wieder kombinieren.
Das hat Spaß gemacht, fand ich.
Ja, das hat auch echt gut funktioniert. Und wie gesagt, zwischendurch war das halt schon schwierig. Also man muss halt irgendwie Nathans Handy knacken. Mhm. Und das war gar nicht so leicht. Also da hing ich schon öfters und dachte so, was denn jetzt?
Ja, ich habe es nicht geschafft, den Pin rauszufinden. Ich habe dann einfach den Puck eingegeben.
Ja, ich auch.
Dann geht's. Was ich auch schön fand, dass es nicht ganz so, bei Adventures ist sowas ja dann meistens so ganz offensichtlich. Und hier musste man zumindest mal ein paar Minütchen sich alles angucken, bevor man den Zusammenhang erkannt hat. Also es war, man fühlte sich schon so wie Max in dem Moment, dass man eben selber rausfinden musste, um was geht's eigentlich. Ja, also,
genau.
Es geht hier nicht irgendwie um Kate, sondern es geht irgendwie um Nathans Auto und wann er wo irgendwie Drogen bestellt hat. Und diese Momente so rauszufinden, das fand ich echt schön, weil bis jetzt war ja das Problem, dass man zwar Nathan verdächtigt hat, weil er ein Arschloch ist, aber wir hatten ja 0 Beweise. So, wir wussten nur, irgendjemand hat ein Video von Kate gemacht und sie behauptet, dass sie unter Drogen stand. Aber es gab ja nie irgendwelche Beweise dafür. Und diese 3 Sachen dann miteinander zu kombinieren, dadurch wurde ja überhaupt erstmal sowas
wie ein Bezug zueinander hergestellt.
Genau, und dass wir auch wussten, dass unser Verdacht irgendwie bestätigt ist. Also man findet dann eben auch eindeutig raus, dass Nathan sich mit Frank getroffen hat. Weil wir eben auch den Beweis haben, dass Frank in den Unterlagen aufgeschrieben hat, er hat dem Rottweiler, er gibt allen seinen Kunden Hundenamen, das fand ich sehr schön, er hat dem Rottweiler an dem und dem Tag irgendwie Drogen verkauft und man sieht auch in den Aufzeichnungen vom Handy, dass Nathan eben ihm angeschrieben hat und gesagt hat, er braucht jetzt Drogen. Und dann guckt man eben aufs Datum, man guckt auf die Uhrzeit und dann finden wir eben auch raus, wo er Kate hingebracht hat. Und das war wirklich cool, dieser Moment.
Das stimmt. Also da hat man sich auch wirklich so wie so ein kleiner Detektiv gefühlt. Also es war jetzt irgendwie nicht so, es war zwar machbar, also wenn man mit ein bisschen nachdenken, ist man da ganz gut drauf gekommen, aber es wurde einem, wie gesagt, auch nicht so auf diesem Silbertablett präsentiert.
Ja.
Also man hat trotzdem immer noch das Gefühl gehabt, man muss da was investieren.
Genau.
Und man hat selber rausgefunden. Klar ist es eine Hilfe, wenn man nämlich wenn man die Beweise falsch kombiniert, sagt Max, ja, das macht alles gar keinen Sinn. Und die nächste Sequenz wird nur getriggert, wenn man die richtigen 3 Beweise zusammenfügt. Aber man hat trotzdem irgendwie diesen Erfolgsmoment, dass man denkt, so,
ja,
ich hätte auch bei den 3 Fragezeichen anfangen können.
Ja. Was ich auch schön fand, hast du die ganzen TV-Serien-Anspielungen entdeckt in dieser Episode? Da war ja wirklich alles drin. Also wir haben doch letztes Mal noch gesprochen. Ich habe dich doch gefragt, ob du die Serie Quantum Leap kennst, Zurück in die Vergangenheit auf Deutsch. Mit diesem Scott Bakula, dem Enterprise-Captain.
Ja, das kannte ich nicht.
Genau, in der Parallelwelt oder in irgendeiner SMS-Geschichte redet sie auch über Quantum Leap diesmal. Das fand ich total nett. Also sie sagt dann irgendwie so, dass sie jetzt alle Folgen von Quantum Leap binge-watcht.
Ja, stimmt, da musste ich auch drüber schmunzeln.
Das war sehr nett. Und es kommen aber so viele Serien vor diesmal.
Das stimmt. Und diesmal sind Serien, in der letzten Episode waren es Filme. Da wurde ja auch irgendwie eine Anspielung auf Zurück in die Zukunft gemacht. Und da ich der größte Zurück in die Zukunft-Fan bin, war das ein sehr schöner Moment für mich, als sie über den DeLorean geredet haben.
Ja. Allein diese ganzen Nummernschilder. Diesmal waren die Nummernschilder, einmal Twilight Zone war dabei, Twin Peaks war dabei, eben Quantum Leap war dabei. Da gab es noch einiges. MacGyver kommt auch vor.
Stimmt.
Das fand ich auch sehr lustig. Also man merkt den Entwicklern wirklich an, dass sie da so Spaß dran haben, auch diese Easter Eggs einzubinden.
Genau, ja. Reden wir noch darüber, wie wir die Beweise sammeln, weil da sind ja auch ein paar große Entscheidungen mit dabei, vor allem was Frank angeht.
Ja, fang doch mal mit Frank an, ja.
Genau, man fährt halt zu Frank und versucht von ihm dieses Büchlein zu bekommen, in dem er seine ganzen Aufzeichnungen hat.
Ich wusste erst die ganze Zeit nicht, was sie von ihm wollen, als wir da waren. Das ist mir dann ja erst später wieder klar geworden, dass sie eben, das Buch haben wir ja schon geklaut, das hatte ich irgendwie vergessen. Wir wussten nur nicht, was es bedeutet. Gell?
Genau. Und ja, und dann hat man einen ziemlich genervten Frank vor sich. Mhm. Also man lockt ihn halt damit, dass man ihm verspricht, dass man ihm das Geld gibt, was man ihm schuldet. Ich hatte am Anfang das Problem, dass ich mit dem falschen Account auf der Xbox angemeldet war und deswegen quasi so random, also meine letzten Spielstände random zusammengestellt wurden. Das habe ich aber relativ spät erst gemerkt. Und dann hatte ich auf einmal das Geld geklaut, obwohl ich das Geld gar nicht geklaut hatte von der Schule. Und
dann kann man es ihm auch geben, oder?
Dann konnte man es ihm geben. Ja. Da war er auch relativ beruhigt und hat er halt auch bereitwilliger mit einem geredet. Und ich habe dann halt nochmal mit meinem Speicherstand weitergespielt, wo ich das Geld nicht hatte. Und da muss man ihn halt stecken, dass man das Geld nicht hat.
Und dann ist er erst recht sauer, ja.
Ja, genau. Und dann geht's halt darum, dass man, also die Situation eskaliert. Und diese Situation habe ich tatsächlich sehr oft gespielt. Mhm. Und hatte ich wirklich den Worst-Case-Szenario, dass halt also Frank greift Max an.
Chloe greift dann ein und dann kommt der Hund, gell?
Genau, dann kommt der Hund rausgerannt. Erst erschießt Chloe den Hund.
Boah, fies.
Und dann ist natürlich Frank richtig sauer, greift sie mit dem Messer an und Chloe erschießt erstmal Frank.
Geil.
Und ich stand da so, was?
Also wirklich erschossen?
Ja, also richtig, also der
lag... Hat sie in deinem Spiel eine Waffe?
Ja.
Ja, eben, weil bei mir geht es nicht, weil ich ihr, weil ich die Waffe ja Frank gegeben habe.
Ja, ich hatte die Waffe noch da bei mir, ja, weil er sie mir nicht abgenommen hat. Und dann hat Chloe erstmal Frank erschossen.
Sehr geil. Also diese Szene musste ich auch ganz, ganz oft spielen, weil man triggert Frank mit jedem zweiten Button-Knopf triggerst du Frank, dass er durchtickt. Und dann kommt immer so diese Worst-Case-Szenario-Szene. Bei mir war es dann so, man kann, also witzigerweise ist ja auch so, du kannst den Hund ja auch töten vorher. Also man kann den Hund ja in Episode 3 oder so, wenn man in diesen Trailer geht, ja auf die Autobahn schicken.
Ja, vor allem, ich dachte so, ja, wer macht denn das? Also als ich die Episode gespielt habe, wer lässt denn den Hund sterben?
Oder aber die haben es so, einfacher jetzt dann, ja.
Ja, die haben halt nicht das Problem. Gut, man kann, wenn man es dann nochmal spielt, kann man Frank bitten, dass er die Tür schließt. Und dann hat das Hundeproblem sich quasi von selber gelöst. Aber
damit das war wirklich gut. Gerechnet. Das war auch eine schöne Mechanik insgesamt, weil es auch so Adventure-Rätsel in Dialogform halt quasi war. Also genau, man musste sich so nach und nach vortasten. Ich fand es so ein bisschen nervig, dass man immer nur ganz zurückspulen konnte. Also man konnte nie nur bis zur letzten Antwort zurückspulen. Das heißt, ich musste es wirklich oft spielen, dass Frank nicht austickt. Mach die Tür zu, Frank, ja, ihm zu sagen, benutzt keine Waffe oder so. Das triggert dann auch gleich wieder, weil er sagt, ah, ihr hochnäsigen Gören. Dann muss man ihn wirklich, wirklich sehr besänftigen und man kann auch ein paar Sachen falsch sagen. Also wenn man zum Beispiel den Namen des Hundes weiß oder ihm sagt, ja, aber wir haben dem Hund doch mal einen Knochen gegeben oder wenn man ihm irgendwie sagt, ich habe den Brief von Rachel gelesen, dann weiß er ja sofort, dass wir in seinen Trailer eingebrochen sind und oder wir der waren, der den Hund da freigelassen hat und so weiter und so fort und dann tickt er auch immer sofort aus.
Ja, und dann kann man, also ich musste Chloe dann noch sagen, dass sie die Waffe bitte wegwerfen soll, weil es einfach sehr, sehr schief geht, was er auch getan hat. Ja, und dann also bei mir waren da noch so zwei Momente. Einmal, wo der Hund nicht rausgekommen ist und Chloe die Waffe noch hat, da hat sie Frank ins Bein geschossen. Mhm,
das geht auch, gell?
Und daraufhin hat er uns halt freiwillig dieses Büchlein gegeben. Dann gab es noch eine Alternative, wo Chloe die Waffe nicht mehr hat und Frank einen mit dem Messer angreift und das Messer quasi in dem Handgemenge in Franks Bein gelandet ist. Also dasselbe in grün und dann hat er uns das gegeben. Ja, aber ich habe am Schluss, also es gibt noch eine komplett gewaltfreie Alternative. Ja. Die habe ich aber nicht rausgekriegt.
Doch, hab ich habe es geschafft. Yeah.
Ja, ich bin irgendwann mit dem Messer im Bein. Das war irgendwie so meine Alternative, wo ich dachte, oh, das ist auch okay.
Also man muss wirklich sehr besänftigend mit Frank sein und ihm wirklich auf dieser Ebene. Also ich habe ihn einerseits habe gesagt, Tür zu machen, dann habe ich ihn gelobt, dass er diesen Hund vor diesen Kampfhund Arenen quasi beschützt hat. Also er hat quasi, er sammelt öfter mal Hunde ein, bevor sie dann eben zu so Kampfhunden werden und so oder in diesen Arenen dann benutzt werden. Dann findet er uns schon mal gut, dass wir ihn dafür loben. Und dann habe ich ihm noch gesagt, so er kennt doch Rachel und hat er nicht, also wie wichtig sei ihm doch Rachel und wenn es doch nur auch nur eine geringe Chance gibt, dass wir sie finden, dann soll er uns doch bitte helfen. Und dann sagt er, also gut, ihr seid so überzeugt. Ich glaube euch zwar nicht, dass ihr das irgendwie schafft, aber ihr seid so überzeugend und ich habe nichts zu verlieren hier. Wenn euch das weiterbringt, Rachel zu finden, dann hier habt ihr den Code.
Ja.
Und dann geht er wieder in den Trailer und sagt Tschüss.
Also bei mir hat er ein Messer im Bein.
Aber ist auch nicht so schlimm, weil er natürlich nie im Leben die Cops rufen würde.
Nee, sagt er ja auch noch so, das ist doch wirklich ohne Cops und alles. Allerdings habe ich jetzt Angst, dass er mir vielleicht später nicht helfen kann, weil er halt weil er sauer ist und halt auch ein bisschen gehandicapt. Also ich weiß nicht, ob das doch so die beste Alternative war. Ist wie mit dem Hund, man weiß halt nicht, wofür es dann am Schluss gut ist oder was damit passiert. Also da bin ich gespannt.
Auf jeden Fall in dieser Episode gibt es da keine Konsequenzen. Also man kann diese Szene sehr, sehr unterschiedlich spielen und es gibt sehr viele unterschiedliche Varianten, aber es passiert dann weiterhin erstmal nichts mehr. Bin gespannt, ob das nochmal kommt. So, dann hat man eben diese Sequenz, um dann das Zeug zu entschlüsseln. Bei Nathan im Dorm fand ich jetzt nicht so spannend. Also man geht halt irgendwie auf den Campus, redet mit ein paar Leuten, findet raus, dass Nathan gerade vom Campus weg ist. Dann geht man in sein Zimmer. Ist noch da?
Was sehr creepy ist, ja, ich bin noch da.
Sein Zimmer ist creepy, ja. Wobei es fast schon ein bisschen zu übertrieben creepy war, gell? Also da hängt
so Folter, also so Folter.
Hilfe, dein Mikro kracht. Ganz verrückt. Sein Zimmer hat so einen fetten Beamer, der noch läuft.
So Schwarz-Weiß-Szenen, die halt so ein bisschen an alte Horrorfilme erinnern.
Ja.
Hat da so komische Poster aufgehängt, wo ich nicht weiß, ob das irgendwie so Folter-Szenen oder Bondage ist, keine Ahnung.
Also auf jeden Fall. Durch diesen Zeichenstil, gerade bei Fotos und Bildern, kann man ja immer nicht so ganz genau erkennen, um was es geht. Aber es sah aus wie so Bondage. Also so eine gefesselte Frau auf so Erotikfotografie getrimmt, weißt du, so
genau.
Irgendwie so. Aber es war jetzt kein Torture-Porn oder so. Es war schon ästhetisch. Also
es ist kein Blut geflossen, aber es war schon.
Es war klar, dass er irgendwie halt diesen Fetisch hat oder so. Ja.
ja, es war halt schon was man jetzt nicht in dem Zimmer von einem 18-Jährigen erwartet.
Ja, und auch sie hat dann auch so seine DVD oder seine Filmkollektion angeguckt und hat auch gesagt, da ist ganz viel Horrorkram dabei und The Dark Side. Also es wurde irgendwie sehr, 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 sehr deutlich gemacht, dass er ein, eher einer, der so ein bisschen dieser Gewaltecke zugeschoben ist und so.
Und dass er halt von seiner Familie auch sehr unter Druck gesetzt wird. Ja. Man sieht seine E-Mails und sein Vater ist wohl ein ziemlicher Patriarch und halt eher darauf bedacht, wie die Familie nach außen wirkt, anstatt darauf zu achten, dass es seinem Sohn gut geht. Und der hat wohl einen ziemlichen Daumen drauf, was das angeht. Also man merkt schon, dass der Nathan ganz schön unter seinem Vater und dem Erbe seiner Familie zu leiden hat.
Extrem, ja. Und man findet auch ganz eindeutige Hinweise, dass er zum Beispiel eben sehr, sehr starkes Problem mit Wut hat. Also so Anger Management Seminarbuch findet man. Man findet E-Mails und Texte und Medikamente und so. Genau. Aber das war ja auch klar, also dass der Typ sich nicht unter Kontrolle hat und sofort immer austickt, das wussten wir ja auch so. Jetzt hat es eben auch noch so einen medizinischen Background, dass er wirklich ein ganz starkes Problem damit hat. Man findet später ja auch Hinweise, dass Ärzte sogar sagen, sie brechen die Therapie mit ihm ab, weil die Familie dann nicht hingehend unterstützt und so weiter. Also das ist schon sehr eindeutig und nicht mehr subtil gemacht, dass der Kerl ein Problem hat.
Genau.
Dann finden wir dieses Handy hinterm Sofa, genau.
Das ist so den Clou, den man von ihm braucht.
Ja, und dann natürlich kommt er dann rein. Ja, natürlich kommt er dann noch und dann kann man noch sich entscheiden, ob der
Warren
heißt der, genau. Ob der Warren, der fängt dann an, mit ihm eine Prügelei anzuzetteln. Da kann man sich halt noch entscheiden, ob man ihn machen lässt oder dass er quasi auch austickt und in seiner Wut sich verliert oder man hält ihn zurück und sagt, hey, komm, wir sind was Besseres als, wir sind besser als Nathan.
Ja, ich bin immer sehr empfindlich, was andere verprügeln angeht. Ja, ja. Deswegen habe ich gesagt, lass mal lieber.
Ja, ich auch.
Bringt nur Probleme. Ja. Also am Schluss ist man selber der Buhmann und verletzt den anderen wahrscheinlich noch auf eine Art und Weise, die man nicht, die man selber nicht will und lieber lassen.
Ja, Warren bedankt sich auch ein paar Mal in der späteren Episode, wenn man ihn davon abhält, ja.
Genau, weil er selber vor sich Angst hatte, dass er so ausrasten kann.
Genau. Gut, was war die dritte Sache? Man kann noch, wenn man Kate gerettet hat, kann man die noch kurz im Krankenhaus besuchen, ne?
Genau.
Also das hast du jetzt auch erlebt, dass man das auch komplett überspringen kann.
Ja, mit dem anderen Speicherstand, da war Kate tot, also ist runtergesprungen. Und da wird die Szene einfach komplett übersprungen. Da springt man quasi von Chloes Haus direkt in das Wohnheim.
Genau, der einzige Vorteil ist, dass man sofort die Zimmernummer von Kate gesimst bekommt.
Ja, aber die habe ich auch,
als man
die
auch so.
Nicht gesimst hat man das eigentlich relativ schnell gefunden. Ja. Also das war jetzt nicht so das Problem. Man musste ja nur diese komischen Schilder an der Türseite gucken. Hatte man noch irgendwie so ein, zwei spaßige Situationen dabei und dann hat man es eigentlich auch relativ fix gefunden.
Ja, aber die Szene mit Kate ist ganz nett. Also
ja, das stimmt.
Nicht irgendwie sehr aussagekräftig, aber es ist ein schöner emotionaler Moment, da Kate wieder zu sehen und mit ihr ein bisschen zu reden und zu sehen,
dass es ihr gut geht. Schön ruhig, man kann auch einfach mit ihr sitzen und einfach nichts sagen und so ein bisschen Max Gedankengänge verfolgen. Also es war eine ganz schöne Szene.
Ich hätte jetzt erwartet, dass man vielleicht ansonsten auf dem Friedhof ist oder vielleicht mit ihrer Familie oder mit irgendjemandem spricht. Mhm. Aber dass sie ganz weglassen, die Szene, ist auch krass.
Man kriegt ein SMS von dem Vater von Kate, wenn sie tot ist. Mhm. Wo er sich nochmal bedankt und dass er sie es wenigstens versucht hat und sie halt quasi zur Beerdigung einlädt.
Okay. Wo machen wir weiter? Wo geht's weiter?
Man kombiniert die Beweise und findet halt und wird quasi zu einer entlegenen Farm geleitet. Also man findet raus, dass Nathan sich da die Drogen hin hat liefern lassen und dass er da hingefahren ist mit dem Auto um den Zeitraum, wo Kate betäubt wurde. Ja, das war so diese Grundsachen, die man gefunden hat. Und dann fährt man halt zu diesem alten Farmhaus.
Ja, und Chloe findet im Internet noch raus, wem diese Farm gehört. Und die gehört natürlich einem alten Prescott-Erben.
Genau, Sean Prescott, irgendwann, der 1900 gelebt hat.
Ist das nicht der Vater, der Sean?
Ja, dann ist er der Besitzer.
Ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall fragt sie ja ganz oft nach Sean Prescott. So im späteren Verlauf. Ja, auf jeden Fall gehört es den Prescott.
Sean Prescott ist der Vater, ja.
Auf jeden Fall findet man eben raus, Prescott, und dann ist ja sowieso klar, wir fahren dann dahin und dann kommt auch wieder so ein bisschen Adventure-Mechanik mit rein, weil man eben dieses Anwesen durchsucht und dann auch Sachen miteinander kombinieren muss. Da bin ich echt mal hängen geblieben, weil ich vergessen habe, dass man diese Zeitreise-Funktionalität hat, die man aber auch so nutzen kann, dass man selber nicht die Location verändert. Das habe ich irgendwie komplett vergessen.
Du mit diesem alten Motor meinst?
Ja, ja. Man muss ja diesen Motor an das Seil binden, und um den runterzuschmeißen. Und ich habe aber vergessen, dass ich ja irgendwo hochkraxeln kann, dann die Zeit zurückspulen kann und aber nur die Gegenstände sich verändern, ich aber stehen bleib. Das habe ich irgendwie nicht mehr im Kopf gehabt, weil da ist das Spiel auch nicht immer ganz ganz sauber. Mhm. Wenn man zurückspult, steht man manchmal an der Stelle, wo man war, und manchmal steht man auch an der Stelle, wo man ist. Deswegen kam ich da nicht auf dieses Rätsels Lösung, dass man ja hochklettern kann und dann zurückspulen kann, damit dieser Block da oben noch steht. Also das fand ich irgendwie doof, aber ich habe es dann irgendwann doch mal geschafft.
Ja, da hing ich aber auch ein bisschen dran. Also diese Verbindung hat sich auch mir nicht sofort erschlossen. Da war ich halt am Anfang so, ich bin da irgendwie 3-4 Mal hochgekraxelt und halt so, wo muss ich jetzt dieses blöde Seil dran binden? Ich weiß es nicht.
Ja, ich dachte schon, ich habe einen Bug, weil das war ja klar, man muss das Seil da dran binden an diesen Block, aber ich dachte, es reicht doch auch, wenn ich den da unten dran binde und dann runterschmeiße. Das war nicht eindeutig genug. Bist du auch so erschrocken oder so? Ich hatte so Gänsehaut in dem Moment, wo ich in dieser Farm rumgelaufen bin, und das war ja klar, ich habe schon damit gerechnet, dass wir jetzt Rachel finden oder so. Ja? Ich dachte, in dieser Farm ist vielleicht Rachel irgendwie vergraben oder so.
Ja, oder dann, in irgendeine Box gestopft oder irgendwie. Ja.
Und dann fängt einmal, laufe ich so rum und suche, und es war hier ganz still und so. Und auf einmal fängt Chloe drüben an, so leise zu reden. Mhm. Und ich habe aber erst gedacht, oh Gott, ich höre jemanden reden. Bis ich dann kapiert habe, dass Max irgendwie so flucht oder flüstert oder irgendwie, die hat so eine Kiste da durchsucht. Und dann fängt in dem Moment auch noch mein Gamepad an zu vibrieren auf der PS4. Weil, hast du es gespürt? Wenn man über diese Bodenplatten, das sind so so Platten im Boden, so Metalldinger, und wenn man über die drüber läuft, dann vibriert das Pad.
Okay, nee, das hatte ich nicht. Oh Gott. Ja, nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Also bei mir hat nichts vibriert. Aber diese Farm war
nicht gemerkt.
Unbewusst ja vielleicht. Aber diese Farm hatte irgendwie echt was Gruseliges. Also das war wirklich so, ich habe echt gedacht, dass wir jetzt gleich ein Loch finden, wo Rachel drin sitzt und sie sagt, ich musste mich mit der Lotion einreiben oder sowas, keine Ahnung.
Jetzt kommt das du wieder mit dieser Lotion.
Ja, ich habe vor kurzem wieder Hannibal geguckt. Nee, das Schweigen der Lämmer war das.
Ja. Ist ja Hannibal sozusagen. Genau, man findet dann natürlich auch was. Man findet dann so eine große Tür. Wie gesagt, man versucht es dann aufzubrechen mit diesem Seil, dieses Schloss. Und dann ist so eine Treppe, die in den Boden geht. War eigentlich auch klar, dass dort irgendwas sein wird. Aber es war trotzdem so sehr gruselig, weil man nicht wusste, was da jetzt kommt.
Ja, also so, vor allem habe ich nicht so einen Bunker erwartet, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe gedacht, dass da jetzt so ein Kellergewölbe ist mit, wie man es als so Horrorfilm kennt, so alles dreckig, aber das war und irgendwie versifft, aber das war ja so ein komplett cleaner Bunker.
Ja, das hat mich total an Dexter erinnert.
Ja, schon, so ein bisschen.
Ja, also man kam so rein, das war dann wirklich so ein Atomschutzbunker quasi, da waren vorne auch die Vorräte gestapelt, also es wurde dafür gebaut, damit die Prescotts im Falle einer, was weiß ich, nuklearen Katastrophe oder so da hinfliehen können. Da waren dann Wasser, da waren irgendwie Bohnen, Pilze und so in Konservendosen. Und dann findet man aber auch schon so ein Gafferband. Und dann geht man um die Ecke und dann sieht man ein, ja, wie so ein großes Fotostudio eigentlich, so ein cleanes mit so einer weißen Leinwand, überall teure Geräte. Metallschränke, alles so klinisch sauber, und dann findet man dort eben auch Drogen, also so Betäubungsmittel und so weiter. Und dann ist klar, okay, hier ist wohl so dieser Perf Room von Nathan, wo er seine Opfer irgendwie foltert oder quält oder fotografiert oder was auch immer. Das ist ja in dem Moment noch nicht so ganz klar.
Genau, weil dann öffnet man einen Schrank und findet halt Ordner, wo die Namen von Mädchen draufgeschrieben sind oder von Frauen. Mhm. Und da sind dann halt Fotos von den ganzen, von den Leuten, die betäubt wurden und dann irgendwie in so, also da gefesselt lagen und irgendwie arrangiert wurden. Das war ganz
gruselig,
ja. Gruselig und eklig, ja. Und dann findet man Fotos von Kate zum Beispiel, von Rachel sind da Fotos und ein leerer Ordner, auf dem Victoria steht. Das sind die drei, die man sich anguckt.
Ja, und diese Fotos von Kate sind auch wirklich sehr eindeutig. Also sie liegt da gefesselt und eindeutig unter Drogen, also nicht aus freien Stücken, und ist halt so ein bisschen wie diese Bondage-Geschichten, so fotografiert in diesem Studio, wie sie da so liegt. Aber bei Rachel sind es ein bisschen andere Fotos noch, da reagiert Chloe extrem auf dieses Foto, und man schaut sich dieses Foto an und kapiert es gar nicht so genau, aber weil es halt nicht so genau dargestellt ist, aber Chloe sagt wohl, oh Gott, hoffentlich ist das Foto nur gestellt, das muss gestellt sein, sie kann doch nicht wirklich tot sein. Also es ist wohl ein Leichenfoto, und Nathan liegt so Arm in Arm mit Rachel da, wie sie tot ist irgendwie so, gell? Also so genau erkennt man es auf dem Foto nicht. Aber was sie sagen, die beiden Mädels, ist es so, dass sie sagen, okay, hoffentlich ist es wirklich nur ein gestelltes Foto. Und Chloe erkennt dann anhand der Umgebung, dass das dieser Schrottplatz ist, auf dem sie mit Chloe immer so dieses Geheimversteck hatte. Mit Rachel. Ja.
Genau. Und da fahren sie dann hin. Relativ fix, also die fahren halt dahin und und finden halt den Platz, der auf dem Foto zu sehen ist, und fangen an zu graben und finden Rachels Leiche. Ja. Das war, und da wow. Dachte ich ja, das war der erste Wow-Moment, da dachte ich so, fuck, ich dachte, die ist wirklich noch am Leben. Also ich
habe nicht damit, A, das, und B, habe ich nicht damit gerechnet, dass in der vierten Episode so ein Bam-Moment irgendwie kommt.
Das stimmt. Also da war ich wirklich, also dann zieht die Kamera ja auch ein bisschen zurück und man sieht, wie Chloe halt zusammenbricht. Und dann sieht man nochmal das Reh, dieses halbdurchsichtige Reh. Also es war so ein bisschen so ein Harry Potter Moment. Also das war scheinbar der Geist von Rachel, der sie halt dahin geleitet hat, weil das sobald sie gefunden haben, verschwindet es langsam.
Es war ein bisschen subtiler. Es war jetzt nicht so, hallo, ich bin Rachel als Reh.
Ja, aber ich hab's mal so interpretiert. Also es war schon sehr subtil und das war jetzt nicht so, hallo, ich bin jetzt ihr Geist, bitte findet mich. Das war schon ganz schön gelöst, aber es war wohl irgendwie so eine Manifestation von ihr. Und
kann man so rauslesen, muss man nicht, aber kann man so machen, ja. Aber ich fand's krass, dass sie wirklich konkret sagen, Rachel ist tot.
Ja,
das hätte ich so nicht erwartet. Ich hätte erwartet, dass sie da vielleicht irgendwie nochmal, Klamotten von ihr verbuddelt finden, aber nicht klar ist, weißt du so, ist sie tot, ist sie nicht tot. Aber wirklich so konkret zu sagen, nee, Storyline zu Ende, Rachel ist tot.
Ja, oder fertig. Ist sie zu Ende? Ich habe ja immer noch die Vermutung, dass sie nicht zu Ende ist.
Nein, aber diese Suche nach Rachel ist abgeschlossen, das meine ich damit. Ja. Das hätte ich nicht erwartet. Ja.
Nee, das hätte ich auch nicht. Vor allem hätte ich das nicht in der Episode 4 erwartet. Ich dachte, das kommt erst wirklich in der letzten. Aber
und dann dachte ich, eigentlich ist Schluss. Und dann geht es aber nochmal ordentlich weiter.
Ja.
Ich dachte so, okay, das ist jetzt der Cliffhanger oder das Ende der Episode 4. Und dann geht es jetzt in Episode 5 quasi um so dieses rausfinden, wer war es? War es Nathan? Warum war es Nathan? Und so weiter. Oder Nathan zur Rede stellen. Und ich dachte jetzt so, okay, war eine kurze Episode, aber war gut.
Aber nein, es war wie die 9. Episode bei Game of Thrones. Das war ein Knaller, aber dann geht's noch mal weiter. Ja.
Fand ich aber krass, dass so klar wird ja nicht, warum Nathan jetzt in dem Moment Rachel umgebracht hat. Also bei Kate und so, die lebt ja auch noch. Also ich fand's ein bisschen schwierig. Also bei Kate ist ja so, dass sie so arg unter Drogen stand, dass sie sich an nichts mehr erinnern kann. Also von daher ist ja quasi kann sie ihm ja nichts vorwerfen, weil sie überhaupt nicht weiß, wer sie unter Drogen gesetzt hat und von diesem Fotosession gar nichts mitgekriegt hat. Und das scheint ja so sein Motiv gewesen zu sein, die Frauen dann dahin zu bringen, mit ihr dann irgendwelche schlimmen Sachen zu machen, zu fotografieren, zu fesseln, zu foltern, was auch immer. Aber so, dass sie sich daran nicht mehr erinnern können und sie dann wieder zurückzubringen. Aber warum bei Rachel anders? Das habe ich nicht verstanden.
Ich habe eine Theorie, also ich habe zwei Theorien. Mhm. Also entweder ist etwas gehörig schiefgegangen und er hat sich mit der Dosierung der Drogen irgendwie vertan und sie ist unabsichtlich gestorben, weil er mochte sie ja, also das merkt man ja auch. Und da muss ich jetzt dem Ende vorgreifen quasi.
Ja, macht ja nichts mehr.
Ja, weil was halt noch weiter passiert, man fährt nochmal zu dieser Vortex-Party, versucht da Nathan zur Rede zu stellen und findet ihn dort aber nicht, weil
ich hab die ganze Zeit Schiss gehabt, dass Chloe ihn jetzt irgendwie überreagiert.
Ja. Weil bei mir hat sie immer noch die Waffe.
Bei mir jetzt auch, weil Frank hat uns die Waffe dann wieder zurückgegeben.
Ja, und ich hatte auch wirklich gedacht, dass sie den jetzt irgendwie da
im Pool ertränkt.
Ja. aber man findet ihn nicht und findet aber Victoria und kann sie halt warnen, weil man ja den leeren Ordner von ihr findet.
Ja, bei mir glaubt sie mir aber nicht, weil ich sie ja ein paar Mal so gedisst habe.
Bei mir glaubt sie.
Ja, weil du warst ein paar Mal nett zu ihr.
Ja.
Ich habe versucht, in dem Moment dann nett zu sein, aber das finde ich wirklich cool an dem Spiel, dass so langfristige Konsequenzen auch dadurch entstehen, wie du dich mit Leuten verhältst. Also wir haben es im Vorgespräch kurz gehabt, die Brooke, die Asiatin, mit der kann ich zum Beispiel gar nicht reden, weil ich halt sehr mit Warren flirte und mit ihm ein Date zugestimmt habe, dann geht gar nichts mit der, ja, die findet dich total kacke. Und du hast gesagt, in deinem anderen Spielstand kann man mit der sogar irgendwie Dinge machen, so.
Ja, weil in dem anderen Spielstand habe ich Warren scheinbar eine Absage erteilt und habe gesagt, nee, ich möchte nicht mit dir auf ein Date und dann fragt er halt sie. Und dann sind sie halt so ein bisschen relativ flirty unterwegs und sie findet ihn wohl auch ganz, ganz toll. Und dann darf man sogar die Drohne von ihr fliegen auf dem Schulhof. Das war cool.
Scheiße. Hätte ich auch gerne gemacht.
War zwar nur so eine Cutscene, also man kann nicht wirklich viel interagieren, aber es war schon ganz cool. Und die ist halt auch einem ganz positiv eingestellt und ist auch immer so ganz, huch, ja, und Warren, und dann wollen wir zusammen ins Kino und er ist so toll. Halt so typisch Teenager-Mädchen. Ja, aber
übrigens Hinweis, ich habe mich total schwer getan. Ich hasse es, auf Partys, wo laute Musik läuft, mit Leuten zu reden. Ja? Ich habe da echt ein Problem, die Leute zu verstehen, wenn gleichzeitig so Musik irgendwie läuft. Und Das Problem hatte ich hier jetzt auch, weil die Musik wirklich laut ist, da ist ja ein DJ und da ist ja wirklich fett Party. Und ich habe dann immer die Leute nicht verstanden, wenn die mit mir geredet haben. Kleiner
Einfach
Tipp.
Einfach lächeln und nicken.
Ja, genau. So mache ich es in echt ja auch. Aber hier hat mir das nicht so viel gebracht. Man kann in den Optionen die Musiklautstärke wirklich runterdrehen und dann geht's.
Achso, ich habe also, da einfach Untertitel angemacht.
Ja, genau.
Dann geht's auch. Ja, aber meine Theorie. Ja. Weil dann kriegt man eine SMS von Nathan, dass er die Beweise vernichten will. Mhm. Und deswegen fährt man zurück zum Schrottplatz und wird dann von hinten angegriffen. Max wird betäubt mit einer wirklich so Dexter-Situation, so Nadel in den Hals. Und Chloe wird tatsächlich erschossen. Also sie kriegt einen Kopfschuss. Und zwar nicht von Nathan.
Und man kann die Zeit nicht zurückspulen, weil man eben unter Drogen steht.
Man kann die Zeit nicht zurückspulen, weil man halt betäubt ist. Und zwar ist es nicht Nathan, der einen betäubt und Rachel erschießt, sondern Mark Jefferson, der Lehrer.
What the fuck?
Das war so, oh mein Gott, ich hab dir vertraut. Ich fand dich nett.
Ja, das war so sehr serientypisch, natürlich so, what a twist.
Ja, so, oh mein Gott, er war das.
Aber es hat total funktioniert.
Ja. Aber das müssen sie aber auch gut erklären. Ja, also wenn sie einfach nur den Twist reingemacht haben, damit da ein Twist drin ist, dann bin ich böse. Dann hat man so dieses...
Das hat das Spiel nicht verdient, genau. Ja.
Genau, dann hat man diesen, wie heißt dieser Film nochmal, der vor kurzem war, von David Fincher.
Inception, oder?
Nee. Das war mit, ich komme nicht drauf.
Batman.
Egal, da war halt auch so ein Twist und da hat das halt nicht so wirklich Sinn gemacht. Aber da war es halt nur um Twist zu sein. Ja. Wenn sie das machen, wäre ich sauer. Aber ja,
es darf halt nicht so scheiße erklärt sein wie bei Heavy Rain, wo man dann im Nachhinein denkt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass er der Mörder ist.
So, das muss halt wirklich Sinn machen. Ja.
Und bis jetzt mache ich mir noch keinen Reim drauf, wie das Sinn macht. Nee.
Ja. Deswegen, also, aber meine Theorie, mein Arbeitskollege ist gerade reingekommen. Wenn du Life is Strange spielen willst, hör jetzt mal eben weg.
Und er rennt schreiend raus.
Ja, mit den Armen in der Luft. Nee, meine Theorie ist, dass... mir wird gerade angedroht, zu Feuer zu werden. dann geh jetzt eben kurz, da musst du auch im Ohren zu machen. Ja, auf jeden Fall meine Theorie. Jetzt zurück zu dem. Ich glaube, dass Nathan vorher die Sachen, die Mädels entführt hat und mit denen halt diesen Blödsinn gemacht hat in seinem Bunker. Und dass Jefferson ihm quasi auf die Schliche gekommen ist und quasi so eine Art Mentor für ihn wurde. Also, dass
so Dexter-mäßig, meinst du?
Ja, genau. Dass er quasi fasziniert von Jefferson war, weil der ja scheinbar ein richtiger Psychopath ist. Und dass er quasi an den Punkt dazu gekommen ist, wo sie das mit Chloe gemacht haben und dass Jefferson das quasi auf die nächste Stufe gebracht hat und deswegen Chloe gestorben ist.
Rachel,
Entschuldigung, ja. Der Grund, warum Rachel gestorben ist, quasi Jefferson ist, dass er das halt übertrieben hat oder auf die nächste Stufe gebracht hat und Nathan jetzt quasi so sein
Protégé ist.
Ja, sein Lehrling oder so. Den er halt irgendwie so unter Kontrolle hat, weil das ja wirklich ein verwirrter Junge mit großen, großen Problemen ist. Und dann er in ihm quasi so eine Vaterfigur sieht auf eine ganz verquere Art und Weise.
Ja, irgendwie sowas müsste es werden, glaube ich, damit es einigermaßen Sinn ergibt, gell? Damit auch diese Verbindung mit den Prescotts irgendwie Sinn macht, weil dass dieser Bunker nicht dem Lehrer gehört, der neu in der Stadt ist, das ist klar. Also, dass das wirklich der Bunker von den Prescotts ist und dass das die Ausstattung ist von Nathan, das ist, glaube ich, eindeutig.
Genau.
Das kann nicht Jeffersons Eigentum sein da unten. Das macht keinen Sinn. Aber dass er ihn dann quasi unter die Fittiche nimmt, was auch immer seine Motive sind, aber dann passt auch eben das, was ja keinen Sinn gemacht hat, dass zum Beispiel der nächste Ordner Victoria heißt. Weil die sind ja eigentlich beste Freunde, Nathan deswegen. Und Victoria. Aber andererseits, Rachel mochte er auch, weißt du, Kate mochte er ja wenigstens nicht. Also das hat nicht so ganz Sinn gemacht, aber da Victoria ja den Mr. Jefferson erpresst hat, um diesen Fotowettbewerb zu gewinnen, macht es auch Sinn, dass er sie quasi als nächste Kandidatin ausgesucht hat und sie dementsprechend irgendwie bestrafen will dafür oder umbringen will oder so.
Genau.
Ja. Wobei es ein bisschen unlogisch ist, dass sie das nicht dann schon gemacht haben, bevor sie diesen Wettbewerb gewinnt. Also bevor ihre Erpressung irgendwie Sinn macht. Aber gut, vielleicht hat es zeitlich nicht geklappt.
Ja, oder die genießen das und lassen das jetzt nochmal ein bisschen quasi sich entwickeln. Also das scheint ja ganz verquere Sache zu sein.
Ja, aber ich bin sehr gespannt, wie sie Jeffersons Motiv erklären. Also ich meine, das kann ja eigentlich nur auf dieser Psychopathenebene funktionieren, ehrlich gesagt, weil so oder auf einer finanziellen oder so, vielleicht will er die Prescotts ausnehmen.
Er nutzt den Jungen halt für sich aus, genau. Oder sowas.
Mal von der anderen, aber er ist ja Mörder. Er erschießt ja wirklich,
Deswegen,
schießt ja Chloe. Ja, und das verstehe ich nicht, warum er sie, ja, und ich verstehe noch nicht so ganz, warum Chloe erschossen wird. Also, was die Motivation dafür ist. Warum, hallo?
Ja.
Warum wird Max nur betäubt? Klar, damit wir es sehen. Aber, da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, was der Grund dafür ist. Er hätte ja auch Chloe betäuben können. Also.
Ja, also, dass er quasi beide dann verschleppt. Man weiß es nicht. Also, das kann ich mir auch noch nicht so ganz erklären. Aber vielleicht wollte er auch nur an Max ran, der hat ja immer.
Was ich noch nicht so ganz, jetzt knast du dein Mikro wieder, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, dieses Bauvorhaben von den Prescotts.
Ja, irgendwie.
Die wollen doch diese große Wohnanlage irgendwie bauen, gell?
Ja, und, das habe ich auch nicht verstanden.
Und da gibt's aber auch einige Hinweise drauf, weil David, also der Überwachungstyp, da für die ja auch arbeitet und dieses Überwachungssystem eingebaut hat und die ganzen Kameras dort miteinander verbunden hat und sich um dieses System gekümmert hat. Und hat es noch irgendwas zu bedeuten, so, dass dieses Bauprojekt, also was ich auch nicht verstanden habe, immer dieses Gerede von Nathans Vater, was die Destiny von dem Prescott sei und er ihn ja quasi da mitnimmt auf diese Mission und ist es wirklich einfach nur so Firmengeschwätz, dass er quasi einen Nachfolger haben möchte oder sind die irgendwie verstrickt in irgendwas?
Es kann sein, Größeres. Vielleicht soll es auch einfach nur etablieren, wie machtvoll diese Familie ist und wie viel Geld die haben und dass sie wirklich halt wirklich diesen Familienruf über alles Moment haben und dass die dann lieber irgendwie einzelne Familienmitglieder unter den Tisch fallen lassen, als den kompletten Ruf zu zerstören. Ja. Hauptsache, so wirklich die Devise, Hauptsache der Zaun steht, dass es nach außen gut wirkt, aber nach innen ist alles komisch und verrottet.
Also ich glaube, es sollte wirklich nur dazu dienen, dieses Bild zu untermauern, dass es einfach die einflussreichste Familie ist, denen quasi fast alles gehört, selbst dieses komplette Neubaugebiet. So,
oder? Genau.
Mehr war das nicht.
Dass sie halt auch super reich sind.
Ja. Nun gut, bin gespannt. Also ich glaube schon, dass sie es noch hinkriegen, weil bis jetzt fand ich es recht gut erzählt insgesamt. Auch wenn es natürlich, wenn man Serien und Filme kennt, die so ein bisschen mit diesen Thematiken spielen, dann kennt man diese Motive alle irgendwie auch schon und diese Szenen und diese Tropes. Aber so wie sie es zusammengestellt haben, ist es trotzdem ein sehr, sehr rundes, stimmiges Paket.
Auf jeden Fall. Also ich habe die Episode sehr genossen.
Ja. Und dieser Twist funktioniert auch einfach bis jetzt. Also ja. So, what?
Wenn sie sich nicht in Widersprüchen verstricken und halt diese Storyline ganz gut hinkriegen.
Genau, aber erstmal nur als Twist-Moment hat es funktioniert, weil ich habe es nicht vorher gesehen. Also manchmal hat man ja so Ahnung, das kann nicht der Nathan sein, aber in dem Moment, dadurch, dass es so schwer war, Nathan diese ganzen Taten quasi nachzuweisen, fand ich es nicht so auf der Nase, dass er es dann doch nicht ist. Weißt du, manchmal ist es ja so, natürlich ist der Typ nicht der Bösewicht oder das ist ja offensichtlich, weil alles für den spricht, aber es sprach ja nicht alles für Nathan, der war ja bis jetzt einfach nur ein Arschloch und wir haben ja erst in dieser Episode Beweise gefunden, deswegen fand ich es gut, dass es so schwer war, ihm quasi diese Sachen zu unterstellen und wirklich rauszufinden, dass er es war. Und dann kommt dieser Twist. Das hat für mich
funktioniert. Vor allem hat er ja auch diesen Schutzmantel um sich herum und alles. Ja. Also ja, ich bin gespannt.
Polarized heißt die nächste Episode.
Ja.
Und man sieht ja in diesem kurzen Preview für die nächste Episode, sieht man, ist gut gemacht, man sieht quasi nur Jeffersons Hände und Unterleib und Füße und wie er quasi diese Spritze aufzieht. Und dann hört man nur Max im Hintergrund was irgendwie schreien oder please
und
don't oder so.
Ja, jammern und flehen.
Genau.
Wow. Jo.
Ja. Krasse Episode.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Sehr, sehr gut. Dann freue ich mich auf Episode 5. Kann gar nicht schnell genug kommen. Wir sollen jetzt mal hinmachen hier. Don't not.
6 Wochen oder was war immer der Abstand.
Ja, wenn's hinhaut, gell. Aber hat sich gelohnt. Gut.
Dann auf jeden Fall.
Freue ich mich auf die nächste Episode und dann darf dein Kollege jetzt die Ohren wieder aufmachen.
Ja, Nicole ist mittlerweile auch da.
Alle gespoilert, die ganze Redaktion hasst dich jetzt.
Ja, ich bin, glaube ich, gerade die verhasste Person in diesem Raum.
Ja, selber schuld, wer es noch nicht gespielt hat.
Ich muss jetzt meinen Kaffee selber kochen.
Oh nein. Dann grüßen mal die lieben Kollegen und wir hören uns bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.